Ich bin so nervös, wie wenn ich frisch vom Seminar komme. In einer Stadt wie Vancouver, wo ich in der letzten Zeit gelebt habe, gibt es ein riesiges Angebot für Spiritualität. Buddhistische Tempel, islamische Zentren, Kirchen, ganz verschiedene Kirchen, Stände am Strassenrand, wo man sich Horoskop machen kann, einen Haufen Esoterik. In einer pluralistischen, technologischen und globalen Gesellschaft merken die Leute, dass sie ohne das Göttliche nicht leben können. Wahrscheinlich gibt es auf dieser Welt fast so viele Religionen oder Religionszusammenschnitte, wie es Menschen gibt. Vor 30 Jahren oder mehr hat man gefragt, kann ich an Gott glauben? Die Frage heute ist, an welchen Gott soll ich glauben? Die Propheten im Alten Testament waren in einer recht ähnlichen Situation, in einer ähnlichen Zeit. Sie waren spirituelle Führer in einer Zeit, in der die Menschen von allerlei Göttern und Religionen umgeben sind. Und die Frage für die Menschen war auch hier schon, wie entscheide ich unter diesen wetteifernden Möglichkeiten und Angeboten. Zur Zeit von Elia, heute geht es um Elia, ist schon angekündigt worden. Elia, ich habe in den letzten 3 Monaten sehr, sehr mich mit dem Elia können identifizieren, darum predige ich vielleicht auch über ihn. Da hat es ein Königsehepaar gegeben, der Ahab und die Isabel, die dort mal das Nordreich, das Israel geführt haben. Und die hat die Anbetung vom Baal etabliert in dieser Zeit. Aber auch die Göttin Asherah war hoch im Kurs in dieser Zeit. 400 Priester von Göttin Asherah, 450 Priester für den Baal hat es gegeben in diesem Land. Und ein einziger Prophet, der Elia, von Jahwe, von dem vermeintlich, wir glauben, lebendigen Gott, von dem dreimal heiligen Gott. Also 1 zu 950 ist gerade so ein bisschen mehr als 1 Promille. Das ist schon recht homöopathisch. Der Einfluss von dem Gott von Jahwe. Aber der Elia hatte eine gute Idee gehabt. Oder hat eine Idee gehabt, ob sie gut war. Er hat eine Idee gehabt. Er hat gesagt im 1. Könige 18, Vers 21, Elia stellte sich vor das Volk und sagte, wie lange wollt ihr noch hin und her schwanken? Wenn der Herr Gott ist, folgt ihm. Wenn aber Baal Gott ist, dann folgt ihm. Doch das Volk schwieg. Ja, wir wollen es jetzt herausfinden wollen, wer das der wirklich Gott ist. Um das herauszufinden, hat Elia auf dem Berg Karmel einen Wettbewerb veranstaltet. Und zwar hat das ganze Volk und all die Baalspriester auf den Berg aufgerufen, hat 2 Altaren aufgebaut, mit Stein schön aufgebaut, Holz draufgelegt. Und dann hat er zu den Baalspriester gesagt, jetzt nehmt ihr einen Stier, tötet ihn, schneidet ihn in Stück und legt das Fleisch auf das Altar und dann betet er, euren Gott da, er soll Feuer vom Himmel oben runter senden, schicken. Gesagt, getan. Die Baalspriester haben das gemacht und haben am Morgen angefangen zu beten. Sie haben die Intensivstufen, Level gesteigert im Laufe des Tages bis zur Ekstase. Sie haben sich geritzt und haben alles probiert, um die Götter, um den Baal zu überzeugen, dass er sich doch dieser Sache stellen soll und sich erweisen soll als der lebendige Gott. Es ist nichts passiert und das Augenmerk hat sich auf den Elia gerichtet und um die Bedingungen noch ein bisschen zu erschweren, dass es nicht allzu einfach ist, hat er noch einen Haufen Wasser über den Altar hineingeleert, alles gewässert, dass es noch ein bisschen schlechter brennt. Nachher hat er betet. 1. Könige 18, 37 bis 39. Das Gebet hat ganz anders ausgesehen als das von der Baal. Und einfach so ein bisschen Gedanke, ich denke manchmal, dass wir auch zu unserem Gott fast eher manchmal ein bisschen Tendenz haben zum Beten, wie die Leute zu Baal gebetet haben. Dass man denkt, wir müssen doch die richtigen Worte finden, die richtige Taktik und genug intensiv und dann hat Gott schon antworten. Das Gebet vom Elia ist total schlicht und einfach und ergreifend. Und zwar hat er gebetet: Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du Herr Gott bist und dass du ihre Herzen zurückerobert hast. Da ließ der Herr Feuer herabfallen und setzte das Opferfleisch, das Holz, die Steine und die Erde in Brand und trocknete sogar den Graben aus. Als das Volk das sah, warfen die Menschen sich zu Boden und riefen: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Also das ganze Gebet ist darin bestanden, dass er gesagt hat: Antworte mir, Herr. Und im Matthäus 6, im Neuen Testament, schon da, wir sollen nicht plappern wie die Heiden im Gebet, weil Gott weiß ja schon, was wir bedürfen. Offensichtlich ist es etwas anderes, was unser Gebet was ausmacht, als jetzt vielleicht einfach die richtige Technik finden oder die richtige Intensitätsstufe zu erreichen. Anschließend hat er all die 450 Baalspriester ermordet, dort. Das war so ein bisschen voll gewesen, und ich habe mir dann so ein bisschen vorgestellt, Zeon, wir haben das vorn Holz. Das ist so ein bisschen der Ort, so ein bisschen über dem Dorf, wo man sich trifft. Wenn man so etwas veranstalten so in unserer multi-optionalen Gesellschaft hier in Zeon, und einmal alle würden dort raufkommen und das mal testen, wenn es jetzt wirklich der richtige Gott ist. Ich weiß nicht, ob man den Mut hätte, so etwas zu machen. Aber da, das Resultat ist beeindruckend und das Volk unisono in einer Stimme bekennt, dass Jahwe Gott ist, dass der Gott Israels, der Gott von Abraham, von Isaac und von Jakob, dass das der lebendige Gott ist. Eins ist sicher, Jahwe, der dreimal heilige Gott, ist der einzige Gott, den es gibt, wo man uns vorstellen oder zusammenschneiden als Religion, wo lebendig und kreativ ist und wirksam ist. Genauso sicher ist aber auch, dass Wunder nicht automatisch zum Glauben führen. Hat Jesus sogar gesagt, im Johannes 12, Vers 37, gesagt, doch trotz der vielen Wunder, nein, das sagt nicht er, aber das ist bei ihm passiert, doch trotz der vielen Wunder, die er getan hatte, glaubten die meisten Menschen nicht an ihn. Und auch hier in dieser Geschichte sehen wir, dass eigentlich das Wunder die erhoffte Wirkung nicht gebracht hat. Wir sagen, wir reden manchmal davon, dass Menschen, die Jesus nachher folgen, das fünfte Evangelium sind. Vier Evangelium stehen in der Bibel, aber wenn die Menschen die Bibel nicht mehr lesen, die vier Evangelien in der Bibel, dann ist entscheidend auch das Leben der Exponenten des christlichen Glaubens. Unser Jahresthema oder der Satz darunter heisst, ihr sollt heilig sein, wie euer Vater im Himmel oder euer Gott heilig ist, wie Jahwe heilig ist. Und meine Frage ist, haben unsere Menschen um uns herum eine Chance, den lebendigen Gott zu erkennen, wenn sie unser Leben sehen? Ich glaube, das ist so die Kraft, die wir haben und die Leute mega interessiert, was passiert denn mit einem Menschen, wo mit Gott unterwegs ist. Lassen wir uns doch immer wieder herausfordern, um uns von dem Gott verändern zu lassen. Der letzte Vers in dem Kapitel 18 steht, heisst, in diesem Augenblick kam die Kraft des Herrn über Elia. Das war ein bisschen später gewesen. Er gürtete seinen Mantel und lief den ganzen Weg nach Jezreel vor Ahab her. Jezreel war die Hauptstadt damals von dem Reich, eben, wo Ahab und Isabel darüber geherrscht haben. Warum läuft der gute Elia geradewegs in die Hauptstadt? Obwohl er ein gesuchter Mann war und ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt war. Warum macht er das? Das ist mega, mega gefährlich. Die einzige Erklärung ist, dass er davon ausgegangen ist, dass Ahab und Isabel nach deren Erfahrung bussten und umkehren oder sonst vom Volk gestürzt werden. Aber nichts von allem ist passiert. Im Gegenteil, die Säbel sendet ihm über einen Boten eine Nachricht. Nächster Kapitel 19, zwei folgende, was heißt: Daraufhin schickte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten, die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. In 24 Stunden bist du tot, hat Isebel zu Elia gesagt. In 24 Stunden bist du tot. Jetzt kommt er von dem grossen Triumph. Der grosse Sieger von Karmel. Und in 24 Stunden soll er tot sein. Und dann heisst, dass er seinen Diener zurückgelassen hat. Warum hat der Elia einen Diener gehabt? Es hat reiche Leute gegeben, die einen Diener hatten. Oder ein Prophet. Und der Prophet hat es zum Personal gehört. Das heisst eigentlich, er hat seinen Dienst quittiert. Und dann hat er zu Gott gesagt, nimm mein Leben. Es ist nicht mehr lebenswert. Selbst in so einer grossen Krise, es ist eine ausgewachsene Depression, die noch drin gekommen ist, hat er gewusst, dass er nicht das Recht hat, sein eigenes Leben zu nehmen. Aber hat Gott gebeten, er soll doch sein Leben nehmen. Er hat nicht mehr leben. Und in dieser traurigen Verfassung rennt der Elia in die Wüste. Und zwar rennt er, steht da im Text, einem Berg Gottes entgegen, am Berg Horeb. Der Berg Horeb, der hat noch einen berühmteren Namen in der Bibel. Und zwar wird er auch Berg Sinai genannt, wo es vielleicht besser bekannt ist. Das ist der Berg, wo Gott die Herrlichkeit von Gott gesehen bekommen hat. Und der Elia hat Gott da in dem Moment so nicht mehr verstanden, dass er aus einem inneren Impuls folgend dem Berg Gottes entgegengerannt ist. Und ich glaube, der hat wie der Mose die Herrlichkeit Gottes gesehen. Er hat gesagt, Gott, wer bist du? Gott, wer bist du? Ich verstehe dich nicht. Mit dieser Frage ist er losgerannt. Und ist völlig abgestürzt. Weißt du, der Grund von seinem Absturz ist folgender. Er hat die tiefe Überzeugung gehabt, Elia hat die tiefe Überzeugung gehabt, dass er geliefert hat. Zweimal sagt er, 1. Korinther 19, 10 und 13, wo Gott ihm eine Frage gestellt hat, kommt dann ein bisschen später, gibt er zur Antwort, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Eigentlich sagt er da, ich habe alles gegeben und bin erfolgreich gewesen. Aber Gott hat seinen Part nicht erfüllt. Was bist du für ein Partner, Gott? Ich mache so viel für dich. Bin erfolgreich, erlebe Wunder. Und du stellst dich nicht dazu. Er hat Gott hinten und vorne nicht mehr verstanden. Gott war für ihn kein verlässlicher Partner gewesen und hat neu herausfinden, wer ist denn der Gott überhaupt? Obwohl das Wunder passiert ist, obwohl die alte Baalspriester da war, blieb das Führerduo unbeeindruckt. Und das Volk demonstriert auch nicht mit dem Slogan, wir wollen den Herrn zurück. Macht es nicht. Bis der Elia überführt wird. Es ist ein ganz spannend. Ist ein Geheimnis, das ich heute noch stehen lasse. Nächsten Sonntag geht es weiter. Er hat einen Fehler gehabt in seiner Software, einen Systemfehler. Der Elia. Und Gott hat ihn überführt, aber nicht ganz so schnell. Aber er hat ihn überführt. Da kommt nächste Sonntag. Was ich heute möchte aufzeigen ist, wie beeindruckend Gott jetzt dem Elia begegnet. Der Weg, den er mit dem Elia geht, finde ich absolut, das berührt mich so, weil ich ähnliches auch erlebt habe in den letzten 3 Monaten. Wir singen oder sagen ja oft, Gott ist souverän. Wir haben ein Lied, wo wir singen, Gott ist souverän. Was bedeutet das Wort souverän? Wir brauchen es manchmal als Synonym für die Heiligkeit Gottes. Aber Souverän assoziiert eigentlich, es steht über allem. Letzten Sonntag war das Sundspunnenfest. Samuel Giger ist souverän durch den Tag durchgegangen. Er ist unantastbar geblieben, hat jeden Gegner besiegt. Er war souverän, nicht antastbar, abgeklärt, distanziert. Und ich frage mich, ist Gott wirklich, ist das ein gutes Wort von Gott, souverän? Wenn ich die Geschichte lese, merke ich, Gott ist nicht in dem Sinn souverän, dass er über allem steht. Klar steht Gott über allem, aber er ist auch so nah. Er ist unbeschreiblich liebevoll und in seiner Demut so vielfältig, wenn er Elia begegnet. Er tut das, indem er Engel sendet. Und das machen die Engel. Engel haben verschiedene Aufgaben übernommen. Die Bibel hat zum Beispiel gesagt, fürchte dich nicht. Oder sie haben gesagt, ich habe eine Botschaft für dich. So verschiedene Botschaften. Alles, was Gott durch die Engel tun hat, ist, er kocht und ihn berührt. 1. Vers 5. Also, ihr müsst das einmal so richtig einmal aufnehmen mit eurem Herz, wie Gott ist. Obwohl der Elia einen Systemfehler hat, obwohl es viel zu sagen gibt, viel Korrektur gibt, kocht er für ihn und berührt ihn. Dann legt er sich hin und schlief unter dem Strauch ein, eben in seiner tiefen Depression. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel. Und wenn in der Bibel steht, er berührte ihn ein Engel, hat die Berührung eine Bedeutung. Das ist wichtig, er hat ihn berührt. Er hat ihn berührt. Und sagte zu ihm, steh auf und iss. In der Zwischenzeit hat er Brot backen für ihn. Ist nicht da, oder? Kochen und berühren ist nicht da, wo man so gemeinhin oder geistliche Aktivitäten wird tun. Aber das ist da, was Gott tun hat. Von der Elia. Der heilige Gott, maßgeschneidert, persönlich und liebevoll. Der Engel verschwindet wieder. Und kommt ein bisschen später, wo der Elia nochmal so richtige Kappe Schlaf genommen hat, wieder zurück. Und das Gleiche nochmal. Berühren. Essen und ermutigen. Ermutigen, er soll den Weg weitergehen zum Berg Horeb. Er hat eine Ermutigung bekommen von Gott selber, ja, mach dich auf den Weg, um mich besser zu entdecken. Um die Herrlichkeit von Gott zu sehen. Weil das ist ein harter Weg, das ist ein langer Weg gewesen. 40 Tage und Nacht. Das, was ich letzten Sonntag auch gesagt habe, in einer gewissen, es gibt Zeit, es gibt psychische Verfassungen, wo du einfach nur Berührung brauchst, wo Berührung so wichtig ist. Mal in einer Umarmung. Und das hat Gott gemacht mit dem Elia. Meine Gasteltern, die das so ein bisschen durch die grössten Tiefen durchgegangen sind, haben zwei Sachen gemacht mit mir. Sie haben mich berührt, eben umarmt, jeden Tag mindestens einmal, und haben für mich gekocht. Es waren Engel, die Gott gesendet hat. Eben 40 Tage und ich habe dann gemerkt, es ist die gleiche Zeitraum, wo ich in Vancouver hatte, wo der Elia da wo beschrieben ist über den Elia. 40 Tage und Nacht ist er dann durch die Wüste gegangen. Hat niemand gehabt, der noch mit ihm reden konnte. Alleine war, geschwiegen. Und wo er angekommen ist, im Berg, hat Gott zweimal die gleiche Frage gestellt und hat ihn gefragt, Elia, was tust du da? Elia, oder nicht einmal Elia, was tust du? Vers 9 und Vers 13, zweimal eine Frage und dann hat er lang gelassen. Man beachte, Gott hat noch nicht geredet, oder? Wir sagen immer, Gottes Wort ist vielleicht das Wichtigste. Gottes Wort ist auch enorm wichtig, ganz klar. Aber bis Gottes Wort gekommen ist ganz viel vorausgegangen. Kochen, berühren, ermutigen, eine Frage stellen und hören. Er hat einfach zugelassen, was der Elia zu sagen hat. Und wenn Gott eine Frage stellt, dann geht es nicht darum, dass er Informationen bekommt. Gott ist ja nicht so, dass er dem Elia begegnet am Horeb und sagt, ah, Elia, du bist auch da. Was für eine Überraschung. Die hätte ich jetzt nie erwartet da. Hat doch Gott gewusst, dass der Elia dort ist, hat ihn ja gesehen. Gott weiß ja alles. Er hat eine Frage gestellt, damit der Elia Informationen über sich selber bekommt. Hilft zur Reflexion. Darum hat er die Frage gestellt. Und hat lange zugelassen. Ich hätte wahrscheinlich schon lange gedacht, ich möchte gerne dir jetzt mal etwas sagen. Ich sehe ein Problem bei dir. Das hat gerade nicht gemacht. Er hat nur gefragt und Elia reden lassen. Elia hat eine körperliche Natur und lebt in einer physischen Welt. Manchmal brauchen wir keine Predigt und keine Lektion. Manchmal brauchen wir einen langen Schlaf, einen Spaziergang und ein gutes Essen im Restaurant. Wir Menschen sind in Elia und wir Menschen sind auf Beziehung angelegt. Manchmal brauchen wir Berührung. Manchmal brauchen wir eine Umarmung. Wir haben aber auch eine psychische Natur. Wir brauchen jemanden, der uns zulässt. Und wir sind spirituelle Wesen. Wir brauchen Gottes Wort. Wir brauchen Gottes Wort. Wir müssen in die Gegenwart von Gott kommen, um seine Stimme zu hören. Bei Elia passiert das erst ab dem Vers 15, nächste Predigt, nach einer Woche. Ich bin absolut fasziniert. Ich hoffe, ihr spürt das. Dass der heilige Gott, der souveräne Gott, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich das Wort souverän für Gott gebraucht habe. Für mich stimmt es einfach nicht souverän. Dass der Gott, wie er Elia begegnet ist. Absolut faszinierend. In allen Dimensionen vom Menschsein. Und wenn du vielleicht selber an einem Punkt bist und sagst, ich weiß, an welchen Gott soll ich überhaupt glauben? Dann möchte ich dich einladen, das mal anzuschauen. Wo ist ein Gott, wo uns Menschen so auf allen Ebenen von unserem Menschsein begegnet, wie der Jahwe-Gott, das tut, der dreimal heilige Gott? Absolut faszinierend. Wenn wir zuschauen, wie jemand einer depressiven Person begegnet, erfahren wir ganz, ganz viel über seine Weltsicht. Manchmal machen die Menschen, reduzieren die Menschen zur Mechanik, zur Chemie oder zur Synapse. Und so ein Mensch sagt, das ist ein, wenn du Depression hast, ist ein chemisches Problem, du brauchst eine Tablette. Manchmal reduzieren wir den Menschen auch auf seine geistliche Ebene. Und sagen zu Menschen, vielleicht musst du mehr beten. Oder den Blutschutz von Jesus in Anspruch nehmen. Machst du genug Stille? Lesest du Gottes Wort? Du glaubst zu wenig. Und eine Tablette nehmen von so einem Menschen vielleicht würde ich nie empfehlen, weil das eigentlich Mangel an Glauben ausdrückt. Andere, manchmal reduzieren wir den Menschen auf seine psychologische Ebene und sagen, du brauchst einen Psychologe. Du brauchst Gesprächstherapie. Wahrscheinlich bist du missbraucht worden. Immer, wenn die Weltsicht den Mensch auf einzelne Dimensionen reduziert, leben wir eine unzulässige Verkürzung. Der heilige Gott begegnet dem entmutigten Elia in einem überaus vielfältigen und liebevollen Ansatz. Er kocht und berührt. Er kocht und berührt und ermutigt. Er stellt Fragen und hört zu. Erst viel später redet er zum Elia und korrigiert seine falschen Glaubenssätze auf äußerst sensible Art und Weise. Obwohl der Jahwe-Gott ganz anders ist, fremd, heilig, begegnet er uns Menschen individuell, maßgeschneidert und weise. Der heilige Gott ist in der Person von Jesus Christus sogar Mensch geworden, um dich und mich genau dort abzuholen, wo wir stehen. Letzten Freitagmorgen habe ich in der Stille in der englischen Bibel, ich lese immer noch die englische Bibel, den Satz gelesen, He'll make the road smooth for you. Er wird die Strasse smoothie machen für dich. Kennt ihr das Wort smoothie? Da gibt es auch im Deutsch, wenn man so Gemüse und Früchte mixt, oder? und so einen sämigen, vitaminreichen Trank macht. Gott, Jesus, macht deine Strasse zu dem heiligen Gott Smoothie. Sämig. Er begegnet dir genau so, wie du brauchst. Maßgeschneidert. So ist Gott. Jetzt liegt es an uns, die glatte Strasse zu benutzen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du nicht ein Gott bist, ein fremder Gott, ein distanzierter Gott, der weit weg irgendwo im Universum umeinander schwebt und auf uns herabschaut und denkt, was machen die für einen Schmarrn? Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du ein Gott bist, der uns begegnet. Auf eine Art und Weise, wo nicht nach armbar ist. Danke dir von ganzem Herzen dafür. Du kennst uns so gut, durch und durch. Danke vielmals, Jesus, dass du auf die Welt gekommen bist. Für uns. Um uns zu begegnen. Ich bitte dich für uns, ich bitte dich für mich und alle, die wir hier zusammen sind und alle Leute am Livestream, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass wir unsere Herzen wieder von ganzem Neuen aufmachen für dich. Mit einer neuen Überzeugung, es ist so gut, an deiner Hand durchs Leben zu gehen. Du bist der gute Gott, du bist gut. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Ich bitte dich auch gerade für Menschen, die vielleicht durch eine schwierige Zeit durchgehen, die vielleicht wirklich auch depressiv sind. Ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du uns hilfst, Engel sein für sie. Dass wir dürfen Stellvertreter sein, Repräsentanten für dich auf dieser Welt. Dass Menschen deine Sanftheit und deine Art und Weise dürfen kennenlernen. Danke dir von Herzen dafür. Amen.